Lieber Ritter, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Mitglieder des Fraunhofer Academy Beirates, wir hatten heute Morgen Beirat, Beiratssitzung. Wunderbar, dass Sie alle da sind. Liebe Gäste, liebe Fraunhofer Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass ich Ihnen einen kleinen Impuls geben darf. Wenn ich den Titel sehe und die Zeit, dann ist schon klar, wir können hier sehr, sehr viel bringen. Also das ist ein Impuls mit, am Ende hin mit dem Versuch, das etwas aus der Brille des Personalers oder der HR-Seite zu beleuchten. Dieses Thema, bei mir ist Arzt, oder nicht, glaube ich, da kriegt man hin. Also ein bisschen was, äußeres Umfeld, Digitalisierung, die Buzzwords, die können wir heute auch nicht vermeiden, vielleicht kommen wir in der Diskussion drauf. Wie wir mit denen umgehen, Veränderungen der Arbeit, wo geht das eigentlich hin, wissen wir das wirklich, ja? Dann Anforderungen und Kompetenzen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, wenn wir Richtung Arbeit 4.0 gehen, und das heißt das für das Thema Wissensarbeit, aber generell Arbeit, und dann ein bisschen was zur Academy, aber das kommt heute ja noch, das finden Sie auch draußen. Ich habe schon gedacht gehabt, bei der Einladung gehen wir gleich zum Lego bauen, aber jetzt haben wir halt noch die Vortragsteile und die Diskussion. Hoffen wir, dass es nicht zu langweilig wird, dass Sie dann auch noch die Power haben und die Zeit, die Möglichkeit, sich da zu betätigen. Ja, wenn man einsteigt, das kennen Sie, ich habe es ausgewählt aus dem Buch von Klaus-Martin Schwab, die vierte industrielle Revolution, das ich sehr lesenswert finde. Da habe ich zwei Zitate draus genommen. Und die Arbeit 4.0, wenn man überlegt, was bedeutet das für Arbeitswelten und dann auch für Lernwelten, da kommen wir gleich noch dazu. Ja, das ist eine Folge dieser radikalen Veränderung. Das ist fast zu, ja, generell, was da steht, aber ich habe das Zitat gewählt. Tiefgreifende Veränderungen in sämtlichen Wirtschaftszweigen, ich glaube, das kann man sagen, die Kolleginnen und Kollegen der Industrie, egal in welcher Branche, sehen ja dieses Thema, die durch das Aufkommen neuer Geschäftsmodelle, die Disruption etablierter Unternehmen und neue Produktions-, Entschuldigung, Tippfehler, Konsum-, Transport- und Liefersysteme gekennzeichnet sind. Aber es betrifft auch staatliche Strukturen und Institutionen, Bildungssysteme, Gesundheits- und Verkehrssysteme. Wir haben morgen ein bisschen im Beirat auch zum Thema diskutiert, wo geht denn Bildung hin, wo gehen Bildungsinstitutionen hin, Bildungsforschung hin. Aber Arbeit 4.0 ist natürlich Ausfluss all dieser, ja, digitalen Revolutionen oder Evolutionen, vielleicht müssen wir da gar nicht groß diskutieren, dass dieser tiefgreifende Wandel da ist, dass es sicher radikal ist, ich glaube, da sind wir uns einig. In der Wirtschaft ist das angekommen. Es wird als Chance gesehen, viel zu tun. Ich möchte jetzt nicht die Bubble alle vorlesen, aber Sie sehen ja, in jeder Branche, jetzt kann man wahrscheinlich gar nicht hinten lesen, Industrie, Bau, Handel und so weiter, ist dieses Thema, dass die Digitalisierung alles umwirft, Arbeits- und Geschäftsprozesse entsprechend auch beeinflusst, ist eindeutig da. Digitalisierungsgrade, wie schätzen die Marktteilnehmer, die jeweiligen Branchenteilnehmer den Digitalisierungsgrad bei sich an, das sind die Bauarbeiten. Auch das jetzt nicht als, um das komplett vorzulesen, aber dieser Wandel erfasst die Wirtschaft auf ganzer Breite und es hat natürlich auch eine Ausweitung von Innovationstätigkeiten zur Ausschöpfung der Möglichkeiten zu tun, wobei man heute oft noch gar nicht weiß, aber auch berufen oder warum als mich, wo das wirklich hingeht. Welche Geschäftsmodelle werden es denn sein? Wie werden sich die Servicewelten entwickeln? Wie werden sich die Vernetzungen zwischen horizontalen Wertschöpfungsketten und diesen Smart Services und all den Dingen wirklich vernetzen und entwickeln? Ich glaube, da wissen wir vieles heute noch gar nicht, obwohl sich viele aber auch schon darauf einstellen. Ja, also klar, die Themen, die da drin sind, Übergang zum Cloud-Paradigma in der IT, aber auch das ist jetzt etwas, was auch nur so ein bisschen Buzzword ist, man kann natürlich auch ohne Cloud-Lösungen sehr gut hier ja, auch sich weiterfinden. Da gibt es auch Ansätze bei Fraunhofer mit dem Industrial Data Space, wo man Souveränität behält und sich trotzdem on-demand vernetzen kann, je nach Anwendungsszenario und Branche. Immer mehr mobile Endgeräte, dieses IoT-Thema, das uns alle umtreibt, der Kühlschrank ist mit allem vernetzt und die Dinge, also alles, was wir darunter haben, gehört dann natürlich dazu. Adaptive IT-Lebens- und Arbeitswelten, auch das ist, glaube ich, bekannt. Everything as a Service, Sie sehen auch oben rechts das Bild, dass sich quasi Prozessketten auch rauslösen lassen aus ihrer herkömmlichen Umgebung und auch modular multiplizieren, also auch da wird Serviceanbieter und andere Disruptionen geben, die wir so heute in den tradierten Modellen nicht haben. Die CPS, natürlich die ganzen Thema der Sensorik, Aktorik, 3D-Druck, additive Fertigung, künstliche Intelligenz, Deep Machine Learning, das Ganze ist wieder hinterlegt mit Fragestellungen wie 5G, welche Standards haben wir, wie sind die Latenzzeiten, wie schnell verbinden sich die Geräte, wir sind heute noch gar nicht technologisch so weit, um das überhaupt so hinzubekommen, wie wir alle denken. Also nehmen Sie nur das autonome Fahren, da habe ich gelernt, da brauchen Sie fast eine Vertausendfachung der Latenzzeit, damit alles wirklich online und in Echtzeit funktioniert. Funkstandards, Übertragungsstandards, die Frage, wie wir Verteilungsnetze machen, da gibt es Rainforest-Ansätze, wo man so quasi die verschiedenen Verteilstationen mit unterschiedlichen Aufgaben belegt, von überregional zu regional kleinteiligen Dingen, also da ist sehr viel F&E noch drin, an der natürlich Fraunhofer, gut, immer schwer über das eigene Haus, aber wir schon federführend, ich glaube, das dürfen wir schon sagen, an manchen Stellen arbeiten mit der Industrie, mit unseren universitären Partnern, aber diese ganze digitale Transformation ist auch von der F&E-Seite her nie abgeschlossen. Also auch das ist ein Thema, das dann auch sich am Ende, ich möchte über Arbeitswelt sprechen, natürlich auch auf die jeweilige Arbeitswelt niederschlagen wird, wobei wir, ich wiederhole mich, noch nicht wirklich wissen, was ist es denn genau. Also manche Dinge wissen wir, komme ich vielleicht noch, versuche ich noch drauf zu kommen in der Kürze der Zeit. Das Bild aus der FAZ, das ist quasi genau diese Smart-Service-Welten, wie sich auch klassische, tradierte Unternehmen noch viel stärker zu Serviceanbietern entwickeln. Wir haben das in der Automobilindustrie, wir haben das in anderen Bereichen. Also wir haben Wertschöpfungsprozesse, die sich wirklich verändern, die sich durch diese technologischen Entwicklungen stärker vernetzen, datengetrieben, global, virtuell und immer modularer. Ich finde es auch schön, virtuell und digital, ich finde es aber auch schön, dass wir heute physisch alle da sind. Das haben wir vorher gedacht, als Sie sagten, Herr Götter, digital ist besser. Ich fand auch die Schreibweise, Hashtag digital ist besser. Auch Sprache verändert sich, das ist so am Rande. Aber es ist auch schön, wenn man sich nur physisch und echt trifft. Also nicht immer nur ausschließlich virtuell. Aber das sind eben Themen, die treiben uns alle um. Das wissen wir. Und jetzt kann man natürlich da eine Sicht drauf haben, die mehr eine, naja, polarisierende ist, auch ein bisschen mit einem eher vielleicht negativen Touch, vielleicht Herausforderungen sieht, oder eine eher optimistische. Ich habe jetzt mal ein Zitat gewählt hier von Mark Anderson, der ist von Krausen, Mark Anderson ist einfach einer der Vordenker. Es wird künftig zwei Kategorien von Menschen geben, ich gebe sie mit zum Nachdenken, ob sie da zustimmen können oder nicht. Jene, die Computern sagen, was sie tun sollten, und jene, die von Computern gesagt bekommen, was sie tun sollten. Also sehr polarisierend. Die einen sagen den Computern, wie es geht, die anderen kriegen es von den Computern gesagt. Ist die Frage, ob das so zutrifft, wenn man auf die Arbeitswelt der Zukunft schielt. Aber sicher haben wir diese Herausforderungen, dass Maschinen komplexe Aufgaben mit Wiederholungscharakter und niedriger Komplexität, erledigen. Hard- und Software wird selbstständig, eigenständig Planungsaufgaben erledigen. Wissensarbeiter mittlerer Qualifikation werden überwacht und gesteuert. Human Automation ist hier das Passwort. Das ist die Frage. Haben die einen recht, die sagen, die Arbeitswelt wird sich in diese Richtungen entwickeln, dass wir entweder wirklich die eine Ebene haben oder die andere, dass wir sehr viel an auch vielleicht heute Tätigkeiten, die Werker machen, die stärker noch handwerklich oder in dem Bereich sind, ersetzt werden. Andererseits ist die Frage, wenn es um Ersetzen von Jobs geht, ich habe hier mal, das können Sie, tut mir leid, ob Sie es lesen können, auf dem Technology Review so eine Einschätzung, Kollege Computer, welche Jobs werden in Zukunft wegfallen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, wie man ganz oben, Kreditanalysten, dritte Zeile, 98%, sind der Meinung, das wird wegfallen, aber heute die haben wir noch einen Vortrag zu Algorithmen und zur Rolle der Mathematik, wenn man das sieht, was da passiert, das ist vielleicht richtig. Was mich beruhigt, die Vorstände sind irgendwo da unten, kleine Wahrscheinlichkeit, dass die automatisiert werden, da ist natürlich nicht ganz ernst zu nehmen. Aber Sie sehen hier, da wird zumindest ein starker Wandel kommen. Computerprogrammierer 50%, 48%, dass das wegfällt, Computertechniker 78%. Also da ist wirklich dieser Wandel der Arbeitswelt. Und jetzt haben wir dann Herrn Neumann, Personalvorstand von VW, wenn ich hier zitiere, dass er eben sagt, naja, lass uns das nicht nur als Bedrohung und Risiko sehen, sondern als Chance, denn wir werden ja auch viel weniger aktive Arbeitskräfte haben, der Arbeitsmarkt wird ja quantitativ verändern, wenn die Babyboomer weg sind, viele in Rente gehen, dann kann deren Arbeit durch den Roboter kompensiert werden und es muss kein Personal wegrationalisiert werden. Das ist vielleicht, wenn man eine einfache Summenregel macht, vielleicht richtig, wenn man aber in die Branchen, die Tätigkeiten, die Berufe geht, ist das natürlich so nicht umsetzbar. Man muss natürlich Qualifikation, neue Berufsbilder, das ist eine große Veränderung, die man natürlich hier auch in der Arbeitswelt sieht, die eine Transformation der Arbeitswelt, die auch wieder ihre Treiber hat. Natürlich einer ist Mensch und Gesellschaft, Demografie, Kompetenzentwicklung, Individualisierung der Lebenswirklichkeiten. Wir sehen das heute als Arbeitgeber, wenn wir einstellen. Es ist nicht mehr so, Sie haben eine kohärente Kohorte, wo Sie einstellen. Sie müssen heute als Arbeitgeber auch quasi Lebensphasenmodelle haben, auch die individuellen Lebensplanungen, die Menschen haben, mit berücksichtigen. Das wird hier kommen in dem Thema, die Frage, wie wir Arbeit verteilen, die Frage von Zeit und Ort der Arbeit. Können Sie alle Teilen lesen, ich kann fast von überall arbeiten in manchen Tätigkeiten, ich moduliere Arbeit, ich spare an, ich sammle an, also all das wird durch diese Digitalisierung natürlich mit ermöglicht, aber ist auch entsprechend zu in die betriebliche Wirklichkeit einzubringen. Sie haben natürlich das Megathema der Business- und Geschäftsmodelle, habe ich ganz kurz angerissen, und natürlich auch die Technologie, die sich weiterentwickelt in den IoT, in den CPS-Systemen, in der Frage, wie wir vernetzen, wie wir mit kognitiver Intelligenz und Vernetzung Mensch-Maschine umgehen. All das sind Treiber für die Arbeit der Zukunft. Also die wird sich in diesem, ja vielleicht noch ein paar andere Dinge dazu, aber in dieser Gemengelage abspielen und muss darauf versuchen, Antworten zu finden. Wenn man jetzt überlegt, welche Kompetenzen, das ist natürlich sehr generisch in der Kürze der Zeit, welche Anforderungen hat es an die Kompetenzen von Mitarbeitern? Das ist aus einer Studie vom IAO, ich nehme da gerne natürlich auch Arbeiten bei Fraunhofer mit dazu. Also ganz klar, lebenslanges Lernen wird noch stärker im Vordergrund stehen. Das ist als Führungsaufgabe zu sehen, wie organisiere ich Lernteams, wie sehe ich die Bedarfe, die meine Leute, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen. Das ist das eine, da komme ich gleich noch drauf, was heißt das für Führung, aber was heißt das auch für die Beschäftigten selbst? Eigenverantwortlichkeit im Sinne von Employability, dass ich auch da fit bleibe, dass ich auch mich selber diesen Themen stelle und die Angebote wahrnehme. Eine Führungsaufgabe ist noch stärker aus meiner Sicht als heute die Entwicklungsbegleitung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Kommunikations- und Medienkompetenz, das haben wir ganz klar, wenn wir sehen, wie sich Arbeit verteilt, wie Arbeit sich dezentralisiert, wie sich Umgebungen vernetzen. Die Beteiligungsorientierung bei der Arbeit, also auch selbstorganisierte Lerngruppen und entsprechende Arbeitswelten und die Förderlichkeit der Arbeitsumgebung, das Lernen ist mit zu implementieren. Das sind so Dinge, die man findet, wenn man so generell Kompetenzen sieht. Sie sehen ja wenig zu Fachkompetenz. Was muss ein Ingenieur können, was muss ein Informatiker können? Das wird vorausgesetzt, aber es wird immer mehr an diese anderen Skills gehen. Dieses Vernetztarbeiten, dieses in Heterarchien arbeiten, nicht unbedingt in Hierarchien, dieses auch verteilt arbeiten und es sich quasi immer weiter auch vom Lernen her, auch in den Lernformen, hier entsprechend weiterzuentwickeln, was Anforderungen ist an Arbeitgeber, aber auch ans Individuum. Die Führungskraft, wenn wir die so in den Blick nehmen, das ist das, was man dort so findet, die wird zum Lerncoach. Ist die Frage, ob wir das mit unterschreiben. Aber sicherlich ist das ein Trend, der da hervorgeht. Sie brauchen ein Führungssystem, das das abbildet. Also wie stark habe ich Top-Down-Strukturen, wie stark habe ich Teams und Vernetzung, auch das hatte ich schon gesagt. Führungsspannen bei zentral verteilten Teams. Die Methoden und Instrumente sind natürlich anzupassen, Auswahl von Führungskräften, Entwicklungsbegleitung, Weiterbildungscoaches, die Arbeitsumfeld und Bedingungen lernförderlich gestalten. Die Führungskultur entwickelt sich entsprechend und wenn man die Kompetenz dann sieht, das ist dann stark, dass Führungskräfte die Lernbedarfe und Lerntypen erkennen müssen, Entwicklungsgespräche, Arbeitsstrukturen, also es wird sicher eine Anforderung noch stärker an Führungskräfte, auch hier zu verstehen, zu antizipieren, aber auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rauszuarbeiten, was brauche ich, damit ich mich immer wieder schnell, jetzt kommt auch so ein Buzzword, agil, ja, mit diesen Dingen auseinandersetze. Das führt auch nochmal zu einer anderen Studie. Da gab es eine umfassende Führungskräftebefragung, 40 Tiefeninterviews, 2500 Führungskräfteinterviews. Welche Kompetenzen braucht die Führungskraft oder was brauchen wir in Zukunft? Hier sehen Sie die teilnehmenden Unternehmen, gefördert von der Bertelsmann Stiftung. Da so ein bisschen Zukunftsperspektive aus einem Interview und Zitat: Der Wandel hin zum Wissensteiler und Netzwerkmanager erfordert ein Höchstmaß an kommunikativer und sozialer Kompetenz. Das Messen von Managerleistungen ist aber sehr häufig trivialisiert auf betriebswirtschaftliche Kennzahlen. Also auch wie messe ich Führungsleistung, auch das wird so ein Punkt sein. Und wenn man dann sieht, was da kam, Platz 1, was ist eigentlich die wichtigste Kompetenz, die wir in der Zukunft brauchen? Kommunikations- und Medienkompetenz. Also das ist, glaube ich, klar, wenn man überlegt, wie sich Arbeit gestalten wird. Persönliche Kompetenz und Werteorientierung, also welche Persönlichkeit habe ich hier? Ist da eine Lernfähigkeit? Ist da eine Bindungsfähigkeit? Ist da die Bereitschaft, sich immer wieder auf Neues einzulassen? Werteorientierung, finde ich auch ganz interessant an der Stelle. Sie haben die Fachkompetenz noch nicht gefunden. Dann die Methodenkompetenz, wie eigene Wissen an, wie arbeite ich in vernetzten Strukturen, wie arbeite ich in anderen organisatorischen Strukturen, das ist sicher hier ein Punkt. Und als letztes kommt die, also letztes, das haben wir auf Platz 3, die Fachkompetenz. Was wird bei den Personalern, aber ich bin da gespalten, Higher Attitude, Develop Skills. Also das hört man bei den Personalern immer wieder. Es ist viel wichtiger, welche Persönlichkeit ich mir an Land ziehe. Hat die solche Selbstlernkompetenzen, Selbstmanagementkompetenzen? Kann die sich Wissen aneignen? Kann die sich auf Wandel und Veränderung einlassen? Weil die Fachkompetenz, die muss halt da sein, die wird vorausgesetzt. Also ganz so holzschnittartig wie mit dem Satz, den ich eben hatte, sehe ich das nicht. Aber das wird immer eine größere Rolle spielen. Wir sind ja eher die Älteren, unsere Töchter sind Anfang 20, die werden, wenn sie bis 70 arbeiten, noch viele Dinge tun, nur nicht das, was sie mal gelernt haben. Klassisch gelernt. Aber natürlich müssen sie trotzdem klassisch gut lernen. Aber dieser Wandel, der da an die Arbeitswelt kommt und auch an Personen in der Arbeitswelt, ich glaube, der wird noch deutlicher und noch tiefgreifender sein, als das, was wir schon erleben und erlebt haben. Dann die Lernform folgt der Arbeitsform nach. Das ist auch wieder dieses Thema Lernen in agilen Organisationen, dass ich auch reagieren kann auf sich ändernde Geschäftsmodelle, auf sich ändernde, auf neue Player, die reinkommen, auf neue Themen, die angegangen werden. Ich will das jetzt auch nicht alles vorlesen. Lernen in agilen Organisationen. Und das muss natürlich entsprechend, entsprechend flexibel sein, aber auch arbeitsplatznah und auch interaktiv. Also auch die Lernformen oder die Lerndesigns werden sich hier weiterentwickeln. Das hat auch eine Auswirkung auf das klassische HR-Geschäft, weil sich die Rolle der Personalentwicklung verändern wird. Sie ist mehr Enabler und Facilitator für solch selbstorganisiertes Lernen. Und es verlagert sich auch zu den Lernenden und ihren Führungskräften, was wir heute auch schon sagen, Personalentwicklung ist eine Zuständigkeit in einer Abteilung und die machen das. Das ist ja tägliches Geschäft, das ist auch für Führungskräfte ein entscheidender Faktor. Das wird sich noch stärker da auch dezentralisieren. Vielleicht ein bisschen was, so angerissen, zur Frage der Fraunhofer Academy. Wir haben es heute Morgen gehabt. Wir haben in den 10 Jahren, Herr Götter hat es auch schön dargestellt, auch neue Berufsbilder, ob die jetzt sich rechtlich in irgendwelchen, sagen wir mal, Ausbildung niederschlagen, ist ein anderer Punkt, aber von den Bedarfen her, so ein Usability-Ingenieur, haben Sie auch gesagt, vor 5 Jahren haben wir eine heiße Debatte, sagen wir, ist das überhaupt ein Berufsbild, kann das in die Richtung gehen? Wenn Sie heute die Anforderungen sehen, klar, Data Scientist, wo wir entsprechende Ausbildungen machen, dann Resilience Engineering, Technologiemanager, dann auch stark noch vom Fachwissen her, aber ganz wichtige Dinge wie Klebefachingenieur, Faserverbundtechnologie, das zeigt ein bisschen sehr, sehr holzschnittartig, wird der Academy überhaupt nicht gerecht. Ja? So ein bisschen was in der Academy alles passiert, was alles hier unterwegs ist. Und eine ganz neue Entwicklung, die wir haben das Lernlabor Cybersicherheit, wo wir jetzt auch mit Förderung des Bundes in einer vernetzten Struktur das ganze Thema Kompetenzerwerb für die digitale Transformation gemeinsam mit Hochschulen angehen. Also aus der Plattform 4.0 sieht man zum Beispiel die verschiedenen Bedarfsprofile, die jetzt hier so ein Komponentenhersteller hat. Da braucht eine Beurteilungskompetenz dessen, was er liefert, Entwicklung, Betrieb, Management. Ich möchte da nicht zu sehr reingehen, aber natürlich spricht der IT-Kompetenzen an verschiedenen Leveln, vom Systementwickler bis zur Führungskraft. An diesem Beispiel kann man das zeigen, aber das ist natürlich für alle Branchen bis zum öffentlichen Bereich zu sehen. Und wir haben jetzt 20.10. war Startschuss, wenn ich es richtig im Kopf habe, das aufgebaut als Fraunhofer mit, gemeinsam mit Hochschulen, diesen Laborverbund Cybersicherheit mit verschiedenen Schwerpunkten in der Mitte, die Geschäftsstelle für das Ganze, die die Organisation macht, das Marketing, die Qualitätssicherung von Prozessen ist bei der Academy, die Kollegen am Mark Weiden werden aber mitwirken beim Thema E-Learning. Dann haben wir hier, wie Sie sehen, in den verschiedenen Themen drumherum, verschiedene Schwerpunkte, aber alles um das Thema digitale Kompetenzen, Internetsicherheit und IT-Forensik, das machen wir gemeinsam mit Weiler und Darmstadt. und natürlich mit auch entsprechenden Fraunhofer-Instituten, wo wir insbesondere, also wichtiges Thema, auch dann entsprechende Cybersicherheitssysteme auch zu designen und entsprechend auch dann Nachweise zu führen, dann Softwarequalität und Zertifizierung, das ist quasi das Thema, wie ich sichere Software überhaupt schon designe und herstelle. Das ganze Thema der industriellen Produktion, Automatisierungstechniken und IT, Energie- und Wasserinfrastruktur, da wird es einen Schwerpunkt in Energiesystemen geben. Und bei dem Thema natürlich kritische Infrastrukturen, welche Fort- und Weiterbildungsbedarfe habe ich hier? Embedded Systems, Internet of Things, die mobile Device, das Einbinden verschiedener Tools und Hard- und Software in Systeme und dort die Sicherheits- und die IT-Fragen und Hochsicherheit und Emergency Response, das geht bis hin zum Thema Verfassungsschutz, Geheimhaltung, was habe ich dort an IT-Themen? Wir haben also ein breites Spektrum an Fort-, Aus- und Weiterbildung. Das ist sehr praxisnah. Sie haben draußen einen Teil eines Lernlabors aufgebaut. Wie das aussieht, können Sie sich gerne anschauen. Wir wollen also die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wirklich in die Praxis bringen, in die Fraunhofer-Welt, in die Labore und gemeinsam mit den Hochschulen. Das ist ein Beispiel, wo die Academy jetzt eine zentrale Rolle spielt. Und wir haben, wie ich hier unten sagte, jährlich 6 Millionen Euro zur Verfügung, um das auszurollen und mit den Partnerhochschulen entsprechend mit der Academy auch als Treiber des Ganzen, das zu entwickeln. Ja, die Academy selbst, sie wollten jetzt nicht feiern, Herr Götter, in dem Sinne bei 10 Jahren und so viele Zahlen, das ist vielleicht, finden Sie in der Broschüre wieder, vielleicht muss ich auch das nicht alles, jedes vorlesen, was schon beeindruckend ist, wir konnten mit der Academy in 5 Jahren knapp 15 Millionen Mittel akquirieren, das ist oben links, wir haben pro Jahr ungefähr 3000 Teilnehmende. Und sie hat sich etabliert, wir kooperieren mit 19 Hochschulen und Unis, Zahler Programme, das muss ich glaube auch nicht alles zeigen und sagen. Sie ist ein Anbieter am Markt, sie ist forschungsbasiert, als Anbieter von Fort- und Weiterbildung tätig. Sie hat einen Pfund, weil sie lebt mit und von starken Instituten, Vertreter hier, weil wir das Domänenwissen. Wir haben dieses Bildungswissen, zumindest für die Dinge, die wir tun, auch das richtige Bildungsdesign immer zu finden und zu entwickeln. Und wir können hier wirklich die Fraunhofer-Karte spielen, weil wir haben einfach einen riesen Kompetenzmix in den Instituten und mit so einem Weiter- und Fortbildungsträger können wir das gut entsprechend koppeln und auch nach außen bringen. Insofern, super Idee, das vor 10 Jahren zu starten. Die Entwicklung, wie sie sich jetzt darstellt, ist wirklich so, auch kann ich da vom ganzen Vorstand sprechen, überhaupt keine Sorge, das ist gut aufgestellt, was nicht heißt, dass wir auch gute, große Chancen haben für die nächsten 10 Jahre. Und ich möchte es meinen Impuls auch, der sicherlich ein bisschen holzschnittartig war an der einen oder anderen Stelle, aus Zeitgründen, ich möchte den beenden, so mit so einer Sicht, also Glückwunsch zu 10 Jahren, soll es nicht übertreiben feiern, aber es ist schon so eine Zäsur, wie Sie heute sagten. Wenn man es jetzt auf den Menschen überträgt, haben Sie jetzt die Kindheit so, einen guten Teil der Kindheit hinter sich, Sie sind aber noch nicht durch. Ja, zum Erwachsenenalter. Jetzt kommen die Jahre, wo auch die Pubertät kommt. Und in der Pubertät waren die Eltern schwierig. Ja? Da müssen Sie jetzt überlegen, wer sind Ihre Eltern bei der Academy? Wir haben ein paar Gründungsväter, Mütter weiß ich jetzt gar nicht, haben wir hier, mit Kollegen, die hier sind. Insofern herzlichen Glückwunsch. Mir macht es Spaß, hier auch ein bisschen mitmachen zu dürfen, obwohl das in Anführungszeichen im anderen Vorstandsressort ist. Aber da haben wir, glaube ich, auch wenig Berührungsängste innerhalb der Gesellschaft. Aber mir macht es Spaß und in dem Sinne alles Gute, uns einen schönen Nachmittag und danke fürs Zuhören. Vielen Dank.